ARD.
Hallo, herzlich willkommen zu Fucked Up, eine Woche Wissenschaft. Mit mir, Sina Kürz, und der wunderbaren Julia Nestlin ist mir online zugeschaltet. Hallo Julia.
Grüß dich, Sina. Du bist ein bisschen angeschlagen, ne?
Ja, ein bisschen angeschlagen.
Wir reiten auf der Grippewelle.
Ja, mir fällt gerade ein, es kam auch eine Studie draus, dass das Immunsystem schon aktiviert wird, wenn man nur kranke Menschen sieht.
Ja, und auch wenn man Videos von kranken Menschen sieht, funktioniert es auch.
Vielleicht funktioniert es ja auch, wenn ihr kranke Menschen hört. Deswegen hier für euer Immunsystem jetzt die neue Folge Fucked Up mit uns.
20 bis 30 Minuten Immunbooster von uns.
Ja. Besser als jeder Ingwer-Shot.
Ja, ich habe heute auch ein kleines medizinisches Thema. Es geht nämlich um Mäuschen.
Oh, ich habe auch auf jeden Fall ein kleines Tierwesen dabei, nämlich Seebrassen.
Seebrassen, sind das Fische?
Das sind Fische, ja, richtig. Das sind Fische. Okay. Aber dazu später mehr.
Zunächst begeben wir uns auf eine kleine Reise in die Vergangenheit.
Schön.
Ja, stellt euch vor, es würde jetzt so ein bisschen Spannungsmusik oder so Storytelling-Musik kommen. Als 79 nach Christus der Vesuv ausbrach, war der etwa 20-Jährige, wie nennen wir ihn vielleicht, Paolo, so hieß zumindest der Archäologe, der ihn in den 60ern ausgegraben hat, also Paolo der Ältere, hat 79 nach Christus in Herculaneum gelebt. Das ist die Nachbarstadt von Pompeji. Und dieser Paolo, der war vermutlich gerade mit seiner Mittagspause fertig. Er ist die Wachablösung in einer Kultstätte. Er hat noch so die Reste vom Ziegenburger von der Imbissbude zwischen den Zähnen. Er will gerade noch nach seiner Siesta aufstehen. Da bekommt er plötzlich keine Luft mehr. Eine Wolke aus heißen vulkanischen Gasen und Asche rollt mit 700 Kilometern pro Stunde vom Vesuv herab, trifft ihn, umhüllt ihn mit 500 bis 600 Grad Celsius. Er knallt auf sein Holzbett zurück und er wird seine heutige Schicht nicht mehr antreten.
Und es gibt kein Happy End.
Die Aschegaswolke verzieht sich dann relativ schnell wieder. Paolo ist tot und verbrannt. Und erst Stunden später treffen dann dichte pyroklastische Ströme das Gebäude und umschließen ihn Jahrhunderte, bis er irgendwann ausgegraben wird.
Das ist das Happy End.
Ja, weiß ich nicht. Also er hat jetzt auf jeden Fall seine mindestens 5 Minuten auf Fame, weil wir wussten ja, dass tausende Menschen unter der heißen Asche begraben wurden, ne? Luftdicht eingeschlossen unter dieser meterhohen Ascheschicht und konserviert für die Nachwelt. Wir können die heute ausbuddeln. Wir kennen auch die vielen Funde. Aber warum reden wir jetzt über Paolo? Sein Gehirn ist nämlich nicht einfach nur das Gehirn eines Wachmanns. Dieses Gehirn ist sehr besonders, denn es ist zu Glas geworden. In dem Schädel von diesem Mann, also dieser Archäologe Pier Paolo Petrone der Universität Neapel, Federico II., der hat diese Glasteile gefunden. Und
also das ist jetzt Paolo der Jüngere, ne?
Der Paolo der Jüngere hat diese Glasteile gefunden, ja. Genau. Und das sind eben scheinbar Teile des Gehirns eines Menschen, der da getötet wurde. Und diese Gehirnteile, vielleicht habt ihr die auch irgendwo in eurer Timeline gesehen, bei mir waren die überall, die sind so glitzernd wie Glas, ist so ein bisschen obsidianmäßig, hat so eine ganz wilde Form. Und was ganz verrückt ist, wenn sich die Forschenden dieses Glas genau angucken, sehen sie noch sichtbare Neuronen. Wie abgefahren ist das bitte?
Also auch noch funktionierende Neuronen oder?
Also funktionieren halte ich jetzt für einen stretchbaren Begriff, ja. Aber sie sind noch erkennbar. Der Paolo der Jüngere sagt, die sind ganz glatt und glänzen, aber im Gegensatz zu Obsidian, also Obsidian kennt man ja als dieses schwarze Glas, was ja auch früher zum Schneiden verwendet wurde, also wurden Messer draus gemacht, ist es aber ganz, ganz brüchig und leicht zu zerbröcheln, also zerbröckeln. Also es ist nicht so super hart. Dieses Gehirn ist jetzt nicht ganz neu, das wurde schon vor 5 Jahren mal beschrieben, aber es wurde jetzt eben nochmal ganz genau untersucht, denn die haben sich Proteine in der Probe angeguckt und haben eben nochmal bestätigt, ja, das könnte konserviertes Hirngewebe sein. Das sind nicht irgendwie, keine Ahnung, Glassplitter von einer Flasche, die seine Ex-Frau ihm über die Birne gezogen hat. Was weiß ich, wie auch immer Glas in so einen Kopf kommen könnte. Und die Frage ist aber ja, was ist da passiert? Werden wir noch mehr Glasgehirne finden in Herculaneum oder in Pompeji?
Ja, ich wollte gerade sagen, weil also es wurden ja schon einige Individuen ausgegraben aus dieser ganzen Pompeji-Geschichte. Da gibt es ja super viele Museen, wo man wirklich spannende Sachen sehen kann, aber das jetzt ein Gehirn, ist das ganze Gehirn aus Glas oder?
Naja, es wurden halt diese Reste, so Bruchstücke gefunden.
Also es ist ja nicht, der ist ja nicht wie eine Mumie komplett irgendwie da, ne? Sondern das, was halt noch vom Gehirn übrig ist, genau. Das ist jetzt irgendwie verglast gefunden.
Das ist so glasig. Und man könnte jetzt natürlich sagen, Paolo hatte einfach messerscharfe Gedanken oder er hat eine besonders transparente Kommunikation oder einen besonderen Durchblick im Leben, was sein Gehirn so glasig gemacht hat. Aber nein, es gibt da natürlich eine chemiemäßige Grundlage. Und zwar hat eine Erklärung der Vulkanologe Guido Giordani, natürlich hat auch der wieder einen tollen Namen.
Ja.
Er sagt, dass vermutlich ein ganz besonderer Temperaturabfall dafür verantwortlich ist, dass diese Verglasung stattgefunden hat. Was hat er gemacht? Als hätte das Gehirn Paolos nicht schon genug mitgemacht. Die haben diese Stücke genommen und sie wieder erhitzt und dann geguckt, wann wird es wieder weich. Diesen Übergang nennt man dann Glasübergangszustand und der lässt eben ganz viele Schlussfolgerungen zu. Und haben sie gesagt, vermutlich gab es einen Temperaturabfall von über 510 Grad Celsius, relativ flott dann wieder auf Raumtemperatur, also paar 20 Grad wahrscheinlich. Und diese Erhitzungsphase muss ganz schnell gewesen sein. Ne? In unserer Story war das diese Gaswolke vielleicht, die einmal kurz durchgerauscht ist. Mhm. Und das heißt, es wurde nicht lange gekocht, das Gehirn sozusagen, oder verkohlt, sondern es wurde relativ flott für so einen Prozess dann runtergekühlt. Und das ist sehr, sehr, sehr besonders. Und es ist auch bisher das einzige Gehirn, was in dieser Form so gefunden wurde. Vielleicht einfach mal wieder so ein krasser Zufall, dass er genau in diesem Gebäude war, das dann diese Temperaturabfallunterschiede ermöglicht hat.
Ja, abgefahren, weil es dann wirklich auch was Einzigartiges ist, ne?
Ja.
Damit hat Paolo, der Ältere, nicht gerechnet, dass ihm das noch bevorsteht.
Damit hat Paolo, unser einfacher Wachmann, nicht mitgerechnet. Ich habe ja diese Story erzählt mit dem Wachmann, der vielleicht seine Mittagspause gemacht hat, aber ein Forensiker, das fand ich sehr lustig, hat auch gemeint, naja, also dass der jetzt auf diesem Holzbett liegt, das kann halt auch Zufall sein, weil wir wissen, dass Menschen, die bei einem Brand zum Beispiel durch Rauch rennen, teilweise an ganz wilden Orten sich wiederfinden, weil sie halt komplett orientierungslos sind. Und ich meine, Paolo wurde mit dem Gesicht nach unten auf diesem Holzbett gefunden. Es kann ja auch sein, dass der von draußen oder von woanders zufällig da reingerannt ist, sich noch ganz fies das Schienbein gestoßen hat und dann so bäuchlings auf diesem Bett gelandet ist. Und dann wurde er auch noch, also es gibt andere Möglichkeiten. Diese Geschichte ist nur eine von vielen. Ist sie wahr oder ist sie frei erfunden? Könnte man jetzt noch anfügen. Ja, ich habe mich dann noch gefragt, kann mein Gehirn auch zu Glas werden?
Ja, wollte ich gerade sagen. Also wahrscheinlich kann es ja dann, wenn man diese Gegebenheiten hat, kann das ja mit jedem Gehirn passieren, oder nicht?
Ja, also hier, Eneas, liebe Grüße an dich, Geschäftsidee, Krematorium, vielleicht das super glossy Glaspaket. Wollen Sie auch noch das Gehirn Ihres Verstorbenen als Trinkglas mit nach Hause nehmen?
Also eigentlich eine gute Idee, weil es sieht ja auch, ich habe die Bilder nämlich auch gesehen, glaube ich, es sieht ja auch wirklich, wirklich schön aus.
Ja.
Ich meine, früher so die älteren Generationen haben sich ja immer diese Kristallgläser irgendwie in die Vitrine gestellt, ne? Wie ist es, wenn du einfach das Kristallgehirn von deinem verstorbenen Opa irgendwie im Schrank hast, ist ja eigentlich ganz schick.
Ja, oder für irgendwas eben benutzen. Ich habe mal kurz recherchiert, verbrannt werden im Krematorium dauert ungefähr 90 Minuten. Das ist wahrscheinlich zu lang für diesen Verglasungsprozess. Müsste man also irgendwie extra machen, ne? Ich meine, am Ende, ne, wir sind ja einfach Kohlenstoffverbindungen, wenn man es mal runterbricht. Man kann ja auch aus der Asche von jemandem Verstorbenen eine Urne machen, also einen Diamanten machen, meine ich.
Ja, genau.
Eine Urne auch wahrscheinlich.
Ah, ist das eine Urne? Nee, das ist mein verstorbener Opa. Ja, in der Urne. Nein, nein, nein. Die Urne ist mein verstorbener Opa.
Es gibt viele Möglichkeiten. Und was ich auch, also sorry, ich bin ein bisschen abgetaucht. Es gibt auch die Möglichkeit, dass das Gehirn zu Seife wird. Es gibt einen Prozess namens Verseifung.
Julia.
Also du, wir können unseren ganzen Hausrat mit unseren Liebsten stemmen. Naja, einen letzten Gedanken hatte ich noch. Es ist jetzt ja bald Ostern. Wir können uns ja mal der Hypothese hingeben, dass wir irgendwo wieder auferstehen eines Tages oder wiedergeboren werden. Ich habe mich gefragt, ist es eigentlich egal, was mit unserem Körper passiert? Ob er verbrannt wird, mumifiziert wird, ob Teile zu Glas geworden sind? Ich glaube, der Leib ist ja nicht mehr wichtig, oder? Was steht da so im AGB der Hölle?
Nein, nur der Geist, oder? Oh,
naja.
Ich kriege jetzt Ärger von der katholischen Kirche. Ich weiß es nicht
Der
mehr.
Geist ist wichtig.
Der Geist ist wichtig.
Ja, in dem Sinne, wir gedenken Paolo, dem Älteren.
So, ich habe wieder was gefunden aus der Kategorie Forschung, die ich auch gerne unbezahlt gemacht hätte.
Oh.
Setting ist Korsika, Mittelmeer. 2 Wochen im Juli und August unter Wasser tauchen und Fische füttern.
Sina, das klingt nach einem attraktiven Angebot.
Ja, das ist die Basis schon mal dieser Studie. Das Problem ist natürlich, dann gehört auch immer dazu, dass man ein Paper schreiben muss. Ne? Da habe ich dann keinen Bock drauf. Aber das Paper lesen, das tue ich gern und darum geht's jetzt. Also, warum gehen Forscherinnen 2 Wochen auf Korsika unter Wasser Fische füttern? Denen ist bei voriger Forschung mal aufgefallen, dass Fische immer den Leuten hinterhergeschwommen sind, die Futter versteckt hatten. Die irgendwann mal gesehen hatten, die hatten Futter und was von denen bekommen haben und dann sind die immer denen hinterhergeschwommen. So, auch später noch. Die haben sich also sozusagen erinnert, dass der irgendwann mal Futter dabei hatte. Und dann haben die sich gefragt, wie kann das denn sein? Warum schwimmen die immer diesem einen Taucher hinterher und nicht dem anderen? Können die das etwa erkennen, dass das der ist, ja, der letztens Futter irgendwie dabei hatte? Da muss man doch mal eine Studie zu machen. Da muss man doch mal den Forschungsurlaub am Mittelmeer in Korsika verlängern.
So ein Mist.
Genau, deswegen, wir kommen jetzt zum Thema Tiere erkennen Personen. Das finde ich echt super spannend. Da gibt es ja auch super viel zu. Also, dass Haustiere Personen erkennen können, ist ja jetzt kein Geheimnis, das wissen wir. Man hat auch schon Tests mit Fischarten gemacht, die in Gefangenschaft waren, wo man trainiert hat, dass die menschliche Gesichter erkennen können. Ich weiß nicht genau, wie diese Studie ablief, aber denen wurden dann einfach menschliche Gesichter gezeigt und die Gesichter wurden auch teilweise gedreht und trotzdem konnten der Fische erkennen, welches Gesicht zu welchem Mensch gehört. Also klingt auch ein bisschen nach Horror, aber soll einfach nur heißen, Fische können anscheinend auch Personen erkennen. So, aber was das ganze wilde Viehzeug da draußen angeht, also Tiere, die in der Wildnis leben, da weiß man jetzt auch nicht, ob die überhaupt, ja, ob man die dazu wirklich jetzt so trainieren kann. Ob die sich merken können, wer nett ist und wer nicht.
Und vor allem wie, also so ein Hund, bei dem geht ja, glaube ich, schon auch viel über Geruch.
Das ist richtig.
Oder hören.
Aber wie macht das so ein Fisch? Zum Beispiel so eine kleine Brasse, denn um die geht es. Also deswegen haben sich die 2 TaucherInnen, also ForscherInnen, gleichzeitig TaucherInnen, wilde Seebrassen oder Brandbrassen oder Streifenbrassen, es gibt anscheinend sehr, sehr viele Fische, die zur Kategorie Brasse gehören, haben auf offener See diese Tiere trainiert, dass sie immer einer bestimmten Taucherin folgen, die Futter hat. So, die Taucherin hat dann immer an einem Startpunkt gewartet, unter Wasser 5 Minuten und hat so kleine Shrimps verteilt. Shrimp-Cocktail, da sind wir doch alle direkt am Start. Vor allem auch diese kleinen süßen Fischchen. Und dann ist sie 50 Meter weggeschwommen und die Fische, die ihr gefolgt sind, die haben dann eine 2. Portion von dem Shrimp-Cocktail bekommen. Und dann haben die ein Experiment gemacht. Sie haben noch einen weiteren Taucher dazu genommen und die beiden waren erstmal deutlich voneinander zu unterscheiden. Also die haben unterschiedliche Neoprenanzüge angehabt oder die haben auch zum Beispiel geschaut, dass die Taucherin, die das Futter hat, eine ganz komische Position im Wasser immer einnimmt, dass sie so kopfüber ist oder irgendwie so kniet oder irgendwie sowas, ne? Dass man einfach so die Form erkennt. Und sie haben auch einmal den Futterbeutel angestochen, dass man halt riecht, da kommen so Shrimps raus, ne? Weil sie eben testen wollten, okay, erkennt, wie du es gerade auch schon vermutet hast, erkennt der kleine Fisch wirklich optisch, visuell was an dem Taucher? Erkennt er so, ah, das ist doch die Taucherin mit den roten Schwimmflossen, die hat doch Futter dabei? Oder riecht er einfach so, ah ja, da ist der Schrimpcocktail in der Tasche, da muss ich hinterher. Aber tatsächlich scheint es was Visuelles zu sein. Sie haben dann immer wieder auch die Kleidung immer ein bisschen ähnlicher gemacht, also dass die TaucherInnen irgendwann nicht mehr wirklich voneinander zu unterscheiden waren. Und ab da war dann nicht mehr so wirklich klar, wer von den beiden das Futter hat. Muss ich vielleicht noch dazu sagen, die beiden Taucher sind voneinander weggeschwommen irgendwann und dann wurde halt wieder getestet, hinter welchem Taucher schwimmen die Fische hinterher. Und es war dann immer die, die das Futter hatte, die sie erkannt haben an den optischen Unterschieden.
Aber jetzt hast du gerade gesagt, die wurden sich immer ähnlicher und dann haben die Fische sie aber irgendwann nicht mehr unterscheiden können.
Genau, und dann haben sie es nicht mehr hingekriegt. Also sobald die beiden TaucherInnen eine gleiche Tauchrüstung anhatten, die gleichen Schwimmflossen, selbe Tauchermaske und beide hatten übrigens auch immer einen Futterbeutel mit Shrimps dabei. Ja. Also ist nicht so, dass der eine keine dabei hatte, ne? Aber nur die Taucherin hat immer die Shrimps auch abgegeben irgendwann. Und dann konnten die Fische das irgendwann auch nicht mehr so richtig erkennen. Die wussten nicht mehr, okay, die sehen zugleich aus. Ich weiß nicht, wem von den beiden solches hinterher schwimmen. Ah, I just try.
Ja, okay, aber ich meine, fair enough. Wenn man Leute in Neoprenanzügen sieht, ist es echt schwer, manchmal da zu erkennen, wer es ist. Ich war letzte Woche surfen und die Leute dann auf dem Meer irgendwie, wenn alle irgendwie so schwarze Neos anhaben, manchmal an der Statur oder an den Bewegungen, aber erst nach viel Übung. Also ich nimm's den Fischen nicht übel, dass sie da irgendwann gesagt haben, nee, check ich nicht mehr.
Was ich mich auch gefragt habe, also ich meine, dass die Fische die Menschen erkennen, schon eine gute Leistung, aber woher wussten die Taucher, welcher Fisch das eigentlich ist, der denen hinterher schwimmt? Weil irgendwie müssen sie ja auch irgendwie klar haben, ist das der Fisch,
Stimmt.
der die letzten Tage mir auch hinterher geschwommen ist und tatsächlich, die haben halt ganz viel Kameraaufnahmen gemacht, Und haben irgendwann dann auch, also es lief ja 2 Wochen, ne? Irgendwann dann auch Seebrassen erkannt, die immer wieder da waren. Zum Beispiel eine, die hatte so 2 silbern glänzende Schuppen auf dem Rücken. Die hieß Bernie. Die haben auch einen Namen gekriegt. Oder Alfie. Alfie hatte so einen kleinen Riss in der Schwanzflosse und die Taucherin hat gesehen, da ist Bernie, da ist Alfie und die schwimmen mir immer hinterher.
Okay.
Also es hat auf Gegenseitigkeit beruht. Die haben sich gegenseitig erkannt, die Süßen. Süß. Was ich aber wirklich sehr lustig fand, weil ich dachte so, okay, die sehen, also Fische sehen auch alle gleich aus, so.
Ja, für uns auf den ersten Blick. Aber okay, interessant, weil das waren ja wild lebende Fische. Das heißt, sie konnten sich eigentlich nicht darauf verlassen, dass es immer die gleichen sind. Aber scheinbar sind Brassen auch Heimscheißer. Schwimmen nicht
ja, anscheinend
weg.
Haben die da so ihr Revier. Ne, ja, und, okay. sind, und vielleicht haben sie es auch irgendwann gecheckt, so ah, hier kommt jeden Tag die eine Taucherin mit dem Schrimp-Cocktail vorbei.
Ja, da bleiben wir da.
Da bleiben wir mal zwischen 14 und 16 Uhr, sollten wir uns mal hier ein bisschen aufhalten.
Für ein Apero.
Genau, halten wir uns hier mal ein bisschen auf. Ja, aber ich finde es auch ganz süß, weil die konnten zwar irgendwann nicht mehr wirklich die beiden voneinander unterscheiden, aber die Forscherin hat auch gesagt, dass sie wirklich das Gefühl hatte, dass die Fische ihr auch ganz nah ins Gesicht kommen und versuchen zu erkennen, wer sie ist und sie wirklich von den Fischen studiert wird, hatte sie das Gefühl. Oh. Also es muss auch wirklich sehr, sehr cute gewesen sein. Und die Vermutung ist, wenn man den Tieren noch mehr Zeit geben würde, dann würden sie vielleicht irgendwann auch Unterschiede wie Haare oder Hände oder irgendwie sowas erkennen. Also Fische können Personen voneinander unterscheiden, wenn man ihnen genug Zeit gibt, ist man sich ziemlich sicher. Also ich finde es sehr, 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 sehr cool. Es erinnerte mich auch an die Studie zu den Krähenvögeln, wo das ja auch schon getestet wurde. Kennst du das?
Stimmt. Das habe ich schon mal gehört. Hast du doch bestimmt schon mal drüber gesprochen, oder?
Bestimmt. Bestimmt, weil ich das auch so witzig fand. Also das waren so, das ist schon über 10, 12 Jahre her, dass die in Washington irgendwie so eine Studie 3 Jahre lang gemacht haben, wo die sich eine Höhlenmenschmaske angezogen haben, war das, glaube ich. Und dann mit dieser Maske dann die Krähen gefangen haben mit Netzen.
Ja.
Und die ganzen Krähen, die drumherum waren, das gesehen haben, haben so, quack, 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 die haben dann die ganze Zeit auch so Alarm gemacht, ne? Und dann haben die wieder freigelassen und jedes Mal, wenn die dann auch noch 3 Jahre später mit dieser Höhlenmenschmaske durch den Park gelaufen sind, gab es einen Riesenstress in der Hood bei den Krähen, die ganz viel rumgezetert haben, weil die einfach diese Warngeräusche dann gemacht haben. So, ey, da ist der Typ mit der Höhlenmenschmaske oder vielleicht haben sie gesagt, da ist der Typ, der so aussieht, dem dürfen wir nicht zu nahe kommen, der hat vor 3 Jahren hier den Kollegen gefangen. Ah ja, okay. Dann haben die sich gegenseitig gewarnt.
Die sind nachtragend.
Die sind sehr nachtragend, genau. Also, und mir ist auch eingefallen, ich habe letzte Woche ein Reel zugeschickt bekommen von Freunden von einer Instagrammerin, die irgendwie das Reel hat 1,2 Millionen Views und sie erklärt einfach, dass sie den Plan hat, alle Krähen in ihrer Umgebung anzufreunden.
Ja.
Hast du das, das hast du nicht gesehen, oder? Ich schicke dir das
weiter. Nee, aber hab ich schon mal irgendwie sowas in die Richtung gesehen. Erzähl mal.
Ja, also sie läuft halt jeden Tag, hat sie so einen bestimmten Arbeitsweg halt, ne? Und sie hat jetzt einfach immer so eine Tasche mit Erdnüssen dabei und schmeißt jetzt diese Erdnüsse halt auf ihrem Weg immer rum, wenn sie irgendwelche Krähen sieht. Und sie hat jetzt schon ein Krähenpaar, was sie kennt und was ihr folgt, wenn sie sie sehen.
Geil.
Also es funktioniert.
Hier in Mainz gibt es eine, die ist mit dem Hund unterwegs und den folgt immer ein Rabe. Also immer, wenn die rausgehen, findet dieser Rabe sie und der macht dann mit den Gassi.
Nein.
Ja.
Das ist ja ultra süß.
Ich muss mal die das nächste Mal anquatschen und sie nach der Story fragen. Aber ich habe sie noch nicht gesehen. Das ist also Vögel und Fische, Leute. Schlauer, als wir denken.
Ja, sollte man auf jeden Fall nett sein.
Apropos was geschickt bekommen, Sina, wir haben auch mal wieder Hörerpost bekommen.
Schön.
Ihr habt uns ein Thema geschickt per WhatsApp. Wir freuen uns immer über eure Nachrichten. Ne? Ihr könnt uns per WhatsApp erreichen, per Mail. Ihr findet uns alle auch auf Instagram. Und das Thema ist total süß und sehr, sehr putzig. Denn nicht nur Menschen leisten instinktiv Hilfe, wenn irgendwie andere Menschen in Not sind. Wir kennen das auch von Tieren, zum Beispiel von Delfinen, von Elefanten und Schimpansen. Aber auch bei Mäusen ist das beobachtet worden. Und diese Veröffentlichung hatte den folgenden Versuchsaufbau. Es gab Mäuschen, die wurden losgelassen und die haben dann in ihrem Käfig eine andere Maus gefunden. Die war entweder tot, bewusstlos oder regungslos. Jetzt finde ich natürlich schon mal erstmal uncool, dass da Mäuse in diesen Zustand versetzt wurden, um das mal wieder zu untersuchen.
Am Ende steht doch immer dieser ethische Zusammenhang. Ja, stand bei den Fischen zumindest. No fishies were harmed. Aber das passt wohl bei der Studie nicht.
Ja, also da wurden auf jeden Fall Mäuse geharmt.
Ja.
Anyways. Aber wenn dieses Mäuschen, was jetzt da reingestapft ist, und diese andere Maus sah, wenn sie die Maus kannte, hat sie sich um die andere Maus gekümmert.
Ehrlich?
Wenn sie sie nicht kannte, hat sie geguckt, ist dann hier eine andere Maus, die eher Hilfe braucht. Dann wird sie sich eher um die kümmern, die sie kennt.
Die kleine Bitch, wie süß.
Die kleine süße Bitch. Aber auf jeden Fall, wenn sie die Maus kannte, dann hat sie sich so genähert, hat geschnüffelt, hat an dem Tier geleckt, hat vielleicht auch in die Schnauze gebissen und hat dann gegebenenfalls auch Herz-Kreislauf wieder versucht zu beleben.
Was?
Ja, also mehr als die Hälfte der Versuche hat gezeigt, dass sie zum Beispiel gucken, verstopft gerade die Zunge vielleicht einen Rachenraum. Es gibt so ein Foto von so einer kleinen Maus, die mit ihren kleinen Mini-Pfötchen die Schnauze festhält und dann mit ihren Zähnchen die Zunge so rauszieht von der anderen.
Oh Gott, ist das süß.
Die verstehen, Atemwege sind wichtig. Und manchmal haben die Forschenden auch so einen Fremdkörper in den Maul reingemacht, also zum Beispiel so ein Plastikbällchen. Das haben die vorher rausgenommen, weil die Mäuschen verstehen, wenn Kugel im Hals und ich Zunge rausziehe, verstopft Kugel den Atemweg. Erst Kugel raus, dann Zunge raus, dann alles gut. Wie abgefahren ist das?
Das ist ja mega krass. Also sorry, aber damit weiß dieses Mäuschen mehr als die meisten Leute, wenn es um Erste-Hilfe-Maßnahmen geht. Das ist einfach wahr.
Das dachte ich auch. Leute, Mäuse kriegen Erste-Hilfe ohne den komischen Führerscheinkurs hin.
Ohne Spaß, ja.
Ja, und es gibt viele, also auch einige Fälle, in denen tatsächlich dann die bewusstlose Maus durch diese Maßnahme auferweckt werden konnte. Aber ein bisschen bitchy sind die Mäuse dann doch, wenn sie gesehen haben, ah, die atmet wieder, sind sie dann auch wieder gegangen. Also die halfen auch nur so lang wie nötig. Ne? Also
okay, also nur das Nötigste wird gemacht.
Und nur das Nötigste.
Aber es ist trotzdem bemerkenswert, dass sie das
bemerkenswert
tun.
Bemerkenswert und total süß. Und die Frage ist natürlich, wie haben die es gelernt? Also die machen ja jetzt ja nicht irgendwie Fahrschule und so einen kleinen Erste-Hilfe-Kurs oder
ja,
so.
Ja, genau.
Sondern die Forschenden können sagen, sie vermuten, dass es einfach angeboren ist. Die haben nämlich geguckt, was für Hirnareale sind da auch so aktiv. Amygdala ist da aktiv und der Nucleus paraventricularis und der Botenstoff Oxytocin. Und Oxytocin kennen wir ja als Kuschel- und Bindungshormon. Das heißt, es kann sein, dass das einfach angeboren ist als Wunsch nach sozialer Interaktion und dem Erhalten von befreundeten Mäusen zum Beispiel. Ne? Das ist dann auch der Hinweis, dass vielleicht einfach dieser Botenstoff Oxytocin bei einer Maus, die sie eben nicht so gut kennen, eben nicht so präsent ist, weswegen sie der tendenziell weniger helfen. Ich finde es richtig cool. Und dann habe ich mich gefragt, wann sind eigentlich Menschen da drauf gekommen? Weil bei Menschen ist ja offensichtlich nicht angeboren.
Ja.
Wir kennen schon von aus dem alten Ägypten so Beatmungstechniken, also da gibt es schon Funde, aber wie immer ist dieses Wissen selbstverständlich verloren gegangen über die Jahre und dann gab es ja erstmal so diese wilde Säftelehre und so, ne? Wir erinnern uns, Schröpfen, Kröpfen, Aderlass, also das war wild und dann erst so im 17. Jahrhundert kamen dann mal langsam so Leute drauf, zum Beispiel so ein englischer Arzt, William Harvey, dass es so einen Blutkreislauf gibt und dann gab es so ein bisschen Tierversuche, mal eine Katze wieder zu beleben, mal einen Hund und so weiter. Und die Beatmung wurde dann langsam erst entdeckt. Zwischendrin haben sie nochmal so eine komische Abzweigung genommen, wo sie dachten, naja, Darmbeatmung, super Idee.
Oh mein Gott.
Aber ich glaube, da ist zumindest ein bisschen was dran, auch noch heute, aber natürlich grundsätzlich.
Ja.
Grütze geht auch einfacher, Lunge. Ne? 30 Mal drücken, 2 Mal pusten zum Beispiel, im Zweifel wenigstens drücken, nur um es nochmal wiederholt zu haben. Aber ja, heute sind wir hier, die Mäuschen können es einfach so.
Ich finde auch krass, um nochmal auf die Mäuse zu kommen, also wie du es auch gesagt hast, dass sie wissen, der Ball muss irgendwie erstmal raus.
Ja.
So schlau wäre ich nicht.
Das ist ja wirklich logisches
Denken.
Ja,
aber auch so dieses Wissen, Atmung ist, also das ist ja schon was man irgendwie, das ist ja eine bewusste Entscheidung, die Maus dann hat. Ja. Tiere werden so hart unterschätzt, nach wie vor.
Komplett.
Nach wie vor, es ist einfach krass.
Ja.
Ja gut, ich hoffe, beim nächsten Autounfall ist irgendwo auf jeden mindestens eine Maus in der Nähe, die mich mag.
Ja. 10 Mäuse versuchen, die Zunge rauszuziehen.
Ja,
ja, schön wär's.
So, es gibt neue Fortschritte in einem sehr spannenden und auch relativ neuen Forschungsgebiet der aktiven Materie. Kennst du aktive Materie, Julia?
Ich kenne schwarze Materie.
Also was würdest du dir darunter vorstellen, kann man ja auch fragen.
Aktive Materie. Hat die irgendwie so eine gewisse Energy, die aktive Materie? Tatsächlich habe ich da jetzt noch...
Also Energy ist schon mal wichtig. Gespeicherte Energy ist immer gut, damit irgendwas aktiv werden kann. Das stimmt schon.
Aber wie kommst du darauf?
Achso, es ist Forschung, die entdeckt wurde.
Ah ja, okay. Jetzt. Forschung wurde entdeckt. Okay.
Forschung wurde von mir im Internet entdeckt.
Okay.
Genau, von der University of Bristol. Die haben mit anderen ForscherInnen aus Paris und Leiden zu Nanopartikeln, sage ich mal, geforscht, die durch Anlegen von einem elektrischen Feld anfangen, sich zu bewegen. Und man kann auch vorhersagen, wie die sich bewegen. Also es ist aktive Materie, kann man sagen, ist so ein System aus Teilchen, das in Bewegung kommt durch äußere Einflüsse.
Mhm.
Nanopartikel sind ja sehr, sehr klein, sehr, sehr klein. Also einen Nanometer oder so kann man mit einem normalen Lichtmikroskop gar nicht mehr sehen. Aber gerade so ein Nanoteilchen irgendwie in Bewegung versetzen zu können, ist so eine Forschung, die man ganz spannend findet, zum Beispiel, wenn es jetzt darum geht, in der Medizin bestimmte Medikamente in bestimmte Organe transportieren zu können oder so auf Zuruf, sage ich mal. Mhm. Ne? Das sind so Dinge, warum man da sehr gerne dran arbeitet. Und aktive Materie, ich finde, das klingt halt immer so unglaublich witzig, aktive Materie. Gibt es auch unaktive Materie, so fühle ich mich oft.
Ja.
Aber an sich kann alles, was ein System aus bestimmten Teilchen ist und anfängt in Bewegung zu kommen durch einen äußeren Einfluss, ist dann aktive Materie. Das ist aber auch schon ein Vogelschwarm zum Beispiel. Vogelschwärme kann man auch schon als aktive Materie bezeichnen, weil die ja auch so ein bestimmtes Bewegungsbild haben, oder? Wenn all diese Vögelchen zusammenfliegen,
ja. Dieses
Schwarmverhalten ist ja auch etwas, was in der Forschung auch sich sehr oft angeschaut wird, weil es ja auch so ein krasses Bewegungsmuster ist. Oder Bakterienkolonien, die haben ja auch eine Art, wie die sich bewegen.
Okay, das heißt, ich als einzelner Mensch, der sich bewegt, bin keine aktive Materie, aber wenn ich mich, es gibt ja zum Beispiel diese Strudel, die sich in Massen bilden oder so, dann
ja,
alle zusammen
genau.
sind wir aktive Materie.
Ja, genau. Kennst du das zum Beispiel? Du warst ja auch im Chor.
Mhm.
Habt ihr auch so Übungen gemacht, wo ihr alle im Raum durcheinander laufen musstet?
Ja, und irgendwann bildet sich ein Muster.
Genau. Irgendwann, wie lauft ihr irgendwann?
Im Kreis.
Ja, alle laufen irgendwann im Kreis. Das ist super nervig, weil eigentlich soll man ja durcheinander laufen. Aber es ist logisch, dass diese Gruppe irgendwann anfängt, sich im Kreis zu bewegen, weil es ist ja...
wenn sie zu aktiver Materie wird.
Ja, das ist wirklich was diese aktive Materie in dem Fall dann auszeichnet. Es ist ja am allereinfachsten, wenn alle irgendwann sich in so eine Kreisbewegung setzen, weil dann läuft man nicht ständig gegen irgendjemanden. Es ist ja super anstrengend, wenn wirklich alle so random durcheinander laufen müssen. Weil man ja immer in irgendwen reinläuft, weil man ja immer so, ich muss kurz stoppen oder ich muss kurz hier einmal einen Schritt zur Seite und so. Und wenn alle irgendwann anfangen, also es ist halt automatisch, dass alle irgendwann in so eine Kreisbewegung kommen. Das ist auch was, so ein selbstgetriebenes System von aktiver Materie. Das kann man auch so bezeichnen, genau.
Krass.
Und jetzt hat man aber statt Menschen ganz, ganz kleine Partikel. Mhm. Die nennt man zum Beispiel Janus-Particles. Janus-Teilchen, kennst du Janus? Das ist so ein Gott.
Ja, der Janusköpfige, der mit den zwei Köpfen, oder?
Genau, der hat zwei Gesichter und so ist das bei Janus-Teilchen auch. Die haben also so ein Janus-Teilchen hat zwei Oberflächen mit zwei unterschiedlichen Eigenschaften. Zum Beispiel kann die eine Seite wasserabweisend sein und die andere wasseranziehend.
Mhm.
Oder die können auch unterschiedlich geladen sein oder die können, die eine Seite ist metallisch, die andere nicht. Wie auch immer, ne? Das sind halt eben zwei unterschiedliche Eigenschaften und wenn du das dann in irgendein bestimmtes Ding reinschmeißt oder zum Beispiel auch ein elektrisches Feld anlegst, wie das jetzt die Leute in Bristol gemacht haben. So ein bisschen wie bei Frankenstein, ne? Du packst halt Strom dran und dann passiert irgendwas.
Ja.
Dann passiert auch was. Und das haben die sich dann angeschaut. Und diese Nanopartikel, diese Janusteilchen, haben dann in diesem Experiment angefangen, so wurmähnliche Systeme zu bilden. Also da sind einfach so kleine Würmchen entstanden.
Aha.
Nur weil dieses Feld angelegt wurde und die haben angefangen, sich zu bewegen. Und man kann jetzt anhand der Länge der Würmer auch vorhersagen, wie die sich bewegen. Die können also gesteuert werden. Das ist das Ergebnis dieses Experiments.
Okay.
Schön, oder?
Die können
das wollte ich heute unbedingt mit euch allen teilen.
Sina, ich liebe das, dass du da als Physikerin auch einfach keine Angst vor hast, einfach reinzugehen.
Ja, also man kann es sich ja mal angucken, Würmchen und so. Man kann es ja irgendwie kann man es ja ein bisschen, hast du es ein bisschen verstanden?
Ja, also ich weiß jetzt, dass es Dinge gibt, die Janus heißen und dass wir als viele Menschen aktive Materie sind.
Ja, da haben wir doch was mitgenommen. Und alle, die das bis jetzt, bis zum Ende der Folge noch mitgenommen haben, Respekt. Ihr würdet auch den Erste-Hilfe-Kurs mit den Mäusen wahrscheinlich schaffen.
Ohne Mäuse, mit Mäusen.
Ohne Mäuse.
Ja, Leute, dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder.
Jo.
Schön, dass ihr zuhört. Und wir haben noch einen Podcast-Tipp für euch von unseren Kolleginnen und Kollegen von Das Ding unter anderem gemacht. Was ist die hässlichste Stadt Deutschlands, Sina?
Oh, Düsseldorf, oder?
Also, wenn du jemanden in Süddeutschland fragen würdest, wird die Person sagen Ludwigshafen oder Pforzheim. Und es geht um Pforzheim.
Pforzheim, ja.
Pforzheim ist natürlich wie die Deutsche Bahn auch oft Ziel von Gags. Aber ist die Frage, ist sie wirklich so hässlich oder ist sie lebenswert? Ugly Pforzheim heißt der Podcast, ist so eine Miniserie und ich lege sie euch ans Herz und den Link zu dem Podcast legen wir euch in die Shownotes. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Die Redaktion hatten Janine Funke und Chris Eckert. Idee Christoph König.